Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Am 27.03.2026, Episode 128, für euch am Mikrofon, Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Sowie aus der Metal Hammer Redaktion Katrin Riedel. Schönen guten Tag zusammen.
Wie jede Woche für euch wieder die spannendsten Nachrichten aus der Heavy Metal Welt, das Album der Woche plus ein paar weitere Tipps, die heute erscheinen und außerdem Gesprächsgäste.
Und zwar Samurai Pizza Cats.
Ich habe jetzt schon Hunger. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum, sondern erinnern euch daran, dass ihr kommentieren, abonnieren, liken und so weiter wollt und dann starten wir einfach rein.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, die letzte Woche endete mit beunruhigenden Nachrichten von AC/DC. Wir können aber zum Glück bereits Entwarnung geben. Und zwar musste Rhythmusgitarrist Stevie Young im argentinischen Buenos Aires in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Australier befinden sich aktuell immer noch auf ihrer Welttournee und traten da Ende Februar, Anfang März bereits mehrfach im brasilianischen Sao Paulo auf, gefolgt von zwei Konzerten in Santiago de Chile Mitte März. Danach musste Stevie Young, der seit 2014 ja in den Reihen der Band stehende Neffe von Angus und dem verstorbenen Malcolm Young, aufgrund eines nicht näher definierten Vorfalls ins Krankenhaus. Aus dem Management der Band hieß es da, als Vorsichtsmaßnahme wurde Stevie in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, wo er sich einer ganzen Reihe von Untersuchungen unterzieht. Stevie geht es gut und er ist bester Laune. Er freut sich darauf, am Montag auf die Bühne zu gehen.
Ah, okay, ein Glück. Das Ende habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe auch nur mitbekommen, dass er im Krankenhaus war. Und natürlich war die Sorge groß. Alle nicht mehr die Jüngsten, selbst Stevie Young als neuestes Mitglied.
Ja, das hat aber auch tatsächlich geklappt. Also am 23. März traten AC/DC offenbar ohne weitere Probleme in Buenos Aires auf. Ein zweites Konzert folgt dann am 27. März. Entwarnung also offenbar, das freut auch mich. Spannend übrigens auch zu sehen, in welch großen Abständen die Band mittlerweile Konzerte gibt. Also da liegen schon immer so ein paar Tage dazwischen. Vor dem Hintergrund, dass sie in Stadien spielen, die dann sicherlich für diesen Zeitraum gemietet werden müssen. Die Bühne bleibt da ja stehen. Finde ich das schon beachtlich. Ich gehe aber davon aus, dass genau diese Maßnahme eben der Gesundheit der Mitglieder dient und habe da natürlich auch vollstes Verständnis dafür. Die Welttournee der Australier ist dann übrigens noch lange nicht vorbei, sondern führt sie im April nach Mexiko und dann von Mitte Juli bis Ende September noch einmal quer durch die USA. Also schon ein heftiges Programm, das sie sich da vorgenommen haben.
Krass.
Hoffentlich bleiben alle stabil.
Hoffentlich kommen sie wieder nach Deutschland.
Ich weiß nicht. Also wir haben sie ja letztes Jahr im Olympiastadion in Berlin gesehen und ich muss sagen, ich fand die Shows ja echt noch richtig überzeugend. Ehrlich gesagt sogar deutlich unterhaltsamer als Linkin Park, die in der Woche davor an selber Stelle aufgetreten sind. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, sie haben sich dann auch mal eine längere Pause verdient.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es das letzte Mal gewesen sein soll, dann war es ein gutes letztes Mal. Sie sollen auf jeden Fall noch machen, solange es geht. Und schön, dass Stevie wieder fit ist und sie zurück auf der Bühne sind. Die guten Kerle der Woche sind auf jeden Fall Metallica.
Metallica!
Die haben nämlich ordentlich Blut gespendet, spenden lassen, eingesammelt von ihren Fans. Im April 2025 begann die Zusammenarbeit zwischen Metallica, ihrer All Within My Hands Foundation und dem amerikanischen Roten Kreuz. Und jetzt, fast ein Jahr später, gibt es eine Zwischenbilanz. Und zwar meldet die All Within My Hands Foundation, dass sie in Amerika alleine 25.000 Blutspender generiert hätten.
Wow.
Was super ist. Und dann hat sich auch noch das australische Rote Kreuz mit dran gehangen, sodass die Zahl der weltweiten Blutspender auf 40.000 gestiegen ist.
Respekt.
Allein durch diese Aktion. Natürlich sind andere Blutspenden und die Blutspenden, die Heaven Shall Burn generiert haben mit der Wacken Pay Your Blood Nummer, da nicht reingerechnet. Das sind jetzt nur die Metallica-Blutspenden. Und auch interessant ist die Statistik dazu. 16% der Teilnehmenden waren nämlich erstmalige Blutspender und beinahe die Hälfte dieser neuen Spender war zwischen 16 und 24 Jahren alt.
Das ist ja großartig. Das heißt,
Metallica haben es echt geschafft, junge Leute.
Junges Blut quasi.
Junges Blut.
Ranzuholen.
Exakt. Was eine super Sache ist, weil gerade, keine Ahnung, ich kenne es ja auch von mir, so Blutspenden gruselig und Nadel und Blut und irgendwie auch umständlich und wie genau funktioniert das? Super, wenn eine Band wie Metallica da den Fokus drauf legen kann und junge Leute und ihre Fans motivieren kann.
Total. Ich finde es auch immer wieder großartig zu hören, dass Metallica einfach nicht nur eine der größten Metal-Bands des Planeten sind, sondern das eben auch nutzen, um richtig was zu bewegen. Also wir haben ja im Heft auch schon öfter darüber berichtet, aber ich finde, dieses tolle und ja auch irgendwie langanhaltende Engagement bekommt noch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Also das ist ja keineswegs selbstverständlich, einen derartig großen Beitrag zu leisten.
Ja, die Riesenfirma Metallica macht mit ihrer Stiftung, mit der Rangehängten auf jeden Fall auch was Gutes. Apropos junge Leute, die Blut spenden, wir bleiben bei jungen Leuten und wir bleiben bei Metallica. Und zwar bei Chester Hadfield, der hat schon seit einigen Jahren eine Band namens Bastardane geschrieben. Und das letzte Album erschien 2024, auch noch gar nicht so lang her, aber jetzt doch schon ein bisschen. Jetzt gibt es zwei neue Songs und für die haben sie sich zusammengetan mit Gojira-Gitarrist Joe Duplantier. Gojira-Gitarrist Joe Duplantier, der das Ganze produziert hat. Von dieser Kollaboration gibt es jetzt, wie gesagt, zwei frische Tracks zu hören, und zwar Taciturn and Morose und Mother's Tongue, beide total toll auszusprechen für das deutsche Publikum. Wir packen sie, damit ihr nicht im Plattenladen danach fragen müsst, einfach in unsere Spotify-Playlist. Findet ihr unten in der Episodenbeschreibung die Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify.
Du bist so gut zu uns.
Ja, durchaus, mache ich doch gerne. Kurz zur Band noch, neben Schlagzeuger Chester Hadfield
das
sind bei Bastardane auch noch Bassist und Sänger Luca Baden und Gitarrist Ethan Sirotsky mit am Start. Zwei Alben gab's, Is This Rage? Fragezeichen aus dem Jahre 2022 und Catatonic Symphony aus dem Jahre 2024. Der Bassist und Sänger, der jetzt auf den neuen Songs zu hören ist, ist, glaube ich, ein anderer als der auf dem letzten Album, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Band macht keine Metallica-Kopie. Anklänge sind natürlich da, aber bei welcher guten Metalband sind keine Metallica-Anklänge da? Dazu später vielleicht noch mehr. Sondern es ist eher Prog und Alternative Metal. Ein bisschen Tool mit drin, ein bisschen Opeth mit drin, ein bisschen Corrosion of Conformity mit drin. Ganz wildes Zeug. Nicht super kommerziell also. Die haben auch kein Label. Also obwohl der Sohn von jemandem von Metallica dabei ist. Klar, an Gojira werden sie wahrscheinlich normalerweise nicht rangekommen vielleicht, aber sie nutzen jetzt irgendwie auch nicht alles und lassen sich jetzt auch nicht offenbar mit Möglichkeiten und Geld von Papa zuscheißen, sondern versuchen schon ihr eigenes Ding zu machen, offenkundig.
Ja, wobei man natürlich jetzt festhalten muss, dass ausgerechnet Gojira natürlich Metallica auf die diesjährige Tournee begleiten.
Ja, durchaus.
Da also ist, wie das Ganze zustande kam, liegt schon jetzt auch wohl ein bisschen nahe, sag ich mal.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
Man kennt sich, man schätzt sich.
Ist ja auch schön. Ist ja nur eine natürliche Entwicklung halt auf einem sehr hohen Niveau.
Richtig. Ich glaube übrigens, dass man sich es kaum vorstellen kann, mit einem derart übergroßen Vater aufzuwachsen und sich dann auch noch in ja genau dasselbe Feld zu begeben und als Metal-Musiker Karriere zu machen.
Ja.
Aber lustig, dass er ausgerechnet Schlagzeuger ist. Vielleicht ist das der kleine Seitenhieb.
Ja. So, falls Metallica mal einen brauchen, wäre der Sohn.
Ja.
Tatsächlich hat Castro sich auch zu dem Verhältnis zu seinem Vater oder wie auf seinen Namen auch geguckt wird, in einem Interview erst kürzlich geäußert. Da hieß es, wir sind alle Söhne unserer Väter. Meiner ist nun mal zufällig sehr erfolgreich in der Branche, in der auch wir sind. Das stört mich nicht. Aber es ist ein bisschen nervig, wenn Leute versuchen, uns zu vergleichen. Denn offensichtlich sind wir eigene Menschen und er ist seine eigene Person. Wir machen unsere eigene Art von Musik, was auch total stimmt. Plus, er spielt eben nicht Gitarre, er singt nicht, er macht den Lars Ulrich. Dessen Sohn übrigens auch, dessen Söhne wohlgemerkt, auch in einer Band spielen. Und zwar bei Taipei Houston. Habe ich noch nie gehört, ehrlicherweise. Das sind die beiden Söhne von Lars Ulrich. Und der Sohn von Robert Trujillo, Tai Trujillo nämlich, der ist ja bekanntermaßen Bassist bei den Suicidal Tendencies.
Mega, der Hammer. Und dann kommen wir noch zu zwei Boulevard-News, Hochzeiten und Trennungen. Zum einen dürfen wir Alice Cooper und seiner Frau Cheryl gratulieren. Die beiden feierten nämlich kürzlich goldene Hochzeit und erneuerten also nach 50 Jahren Ehe ihr Ja-Wort. Ganz witzig, die Trauung vollzog Cheryls 92-jähriger Vater William Goudin, der das Paar 1976 auch vermählt hat. Wie schön ist das denn?
Das ist super schön.
Und die Ehe hatte, wie vermutlich jede Ehe, ihre Höhen und Tiefen. Stand einmal offenbar aufgrund von Kubas Alkoholismus und Kokainsucht auch schon kurz vor der Scheidung. Das Problem konnte aber eliminiert werden und bekanntlich ist der Kub seit 1984 nüchtern und clean. Dementsprechend gratulieren wir ganz herzlich zur goldenen Hochzeit. Auf die nächsten 50 oder so. Nicht ganz so weit kommt es offenbar bei Kelly Osbourne.
Oh, das ist so schlimm.
Ja, Tochter des verstorbenen Ozzy Osbourne und ihrem Verlobten Sid Wilson, den man eben auch als DJ von Slipknot kennt. Sid hatte ja nach dieser großen Birmingham-Abschiedssause vor Ozzy um Kellys Hand angehalten und seitdem waren die beiden verlobt. Doch offenbar wird jetzt wohl nichts daraus und die haben sich offenbar getrennt. Ja, ein Downer.
Enttäuschend.
Das Nachrichtenportal Daily Mail zitierte eine anonyme Quelle, die Folgendes zu wissen glaubt. Kelly und Sid haben sich dazu entschieden, ihre Verlobung rückgängig zu machen. Kelly hatte mit dem Verlust ihres Vaters zu kämpfen. Der Trauerprozess war unglaublich schwierig und sie unternimmt alles, was sie kann, um damit fertig zu werden. In Wahrheit standen sie und Sid schon seit einiger Zeit vor Herausforderungen in ihrer Beziehung. Die Dinge waren nicht so, wie sie schienen. Sie versuchten alles, damit es funktioniert, insbesondere für ihr Kind. Doch entschieden sich letztendlich dafür, dass eine Trennung der beste Weg für die Zukunft ist. Kelly musste während des vergangenen Jahres eine Menge aushalten. Trotz allem bleibt sie nüchtern und fokussiert sich künftig auf sich selbst und ihre Rolle als Mutter.
Frage für den Hintergrund. Diese anonyme Quelle, das ist so ein gehaltloses Blabla aus Informationen, die sowieso zugreifbar sind. Sagt man es Daily Mail einfach, wenn man sich selber irgendwie so seine Informationen zusammensammelt, aber gerne noch ein Quote hätte von irgendwem, so, hey, lass das mal eine anonyme Quelle sagen und schreib es in Anführungszeichen, weil genauso klingt das halt.
Ich habe keine Ahnung. Mir liegt allerdings auch keine andere Quelle dazu.
Nein. Unsere Quelle ist hier Daily Mail und
ja, aber schade, war schon ein süßes und auch irgendwie cooles Rock'n'Roll-Paar. Der Heiratsantrag war ja voll. Auch einmalig. Also, ich meine, vor Ozzy, wie cool ist das denn? Ich kenne die beiden ja nicht, natürlich, finde aber, dass sie auch immer relativ glücklich und harmonisch wirkten, was ja insbesondere der oft nicht so wirklich stabilen Kelly zu wünschen ist. Also hoffentlich kommt sie mit allem, mit dem sie gerade zu kämpfen hat, dann auch klar.
Ja, das ist auf jeden Fall zu hoffen, dass das die richtige Entscheidung für die beiden war.
Und eine sehr gute Entscheidung ist es auch immer,
Leute rauszuwerfen, die scheiße sind, wie es Parkway Drive gemacht haben, wenn auch sie trotzdem ein bisschen im Kreuzfeuer ihrer Fans stehen. Kurz zu den Hintergründen und zur Genese. Parkway Drive hatten kürzlich vermeldet, dass sich ein ehemaliges Crewmitglied der Band schuldig bekannt hat vor Gericht, im Jahre 2002 mit einem minderjährigen Mädchen geschlafen zu haben, was selbst in Australien illegal ist.
Was heißt hier selbst in Australien?
Verbrecherinsel, historisch.
Was?
Nein.
Also bitte.
Ja, ein unangebrachter Witz, ich bitte das zu entschuldigen.
Gerade in einem solchen Kontext müssen wir hier sehr genau darauf achten, was wir sagen.
Ja, seit 2017 war diese Person nicht mehr mit ihnen auf Tour. In jüngster Zeit trotzdem Teil des australischen Merchandise-Teams von Parkway Drive. Als sie erfahren haben von diesen Anschuldigungen und von dem Gerichtsprozess und auch von dem Schuldigbekennen, haben sie sofort alle Verträge mit ihm gecancelt. Eklig genug und die Sache könnte damit quasi gegessen sein, wenn der Täter nicht Jed Gordon hieß. Da liegt schnell nahe, dass es sich vielleicht um den Bruder von Schlagzeuger Ben Gordon handeln könnte. Und ja, tatsächlich, das haben Parkway Drive jetzt bestätigt. Und zwar hat Sänger Winston McCall eine ausführliche Videobotschaft jetzt noch hinterhergeschickt und ist dort auf viele Aspekte eingegangen. Ich werde jetzt nicht das ganze Transkript vorlesen, sondern so ein paar wichtige Points einfach und ein bisschen was zusammenfassen. Ganz wichtig, Parkway Drive sagen, sie unterstützen das Opfer zu 100%, da gibt es überhaupt keine Frage. Die Frau hat 20 Jahre Trauma hinter sich. Ich, Winston McCall, kann mir nicht vorstellen, wie es ist, das zu ertragen. Außerdem verurteilen sie das Verhalten von Jed Gordon ohne zu zögern. Das ist, wie Winston McCall sagt, Fakt, wie auch immer man das übersetzen mag, mit krank, mit scheiße. Auf jeden Fall beschissen. Und Jed musste für Rechenschaft ablegen und er wird das tun. Die eigene Verantwortung erkennt die Band an der Sache aber auch an. Zitat, wir haben ihn lange angestellt und ihn an eine Position gebracht, an der er mit einer Menge Menschen in Kontakt kam. Diese moralische Verantwortung müssen wir tragen. Wir sehen sie und nehmen sie an. Wenn man, wie wir immer versucht hat, das Beste in den Menschen zu sehen, bedeutet das, dass man manchmal das Schlimmste übersieht. Tatsächlich geben sie auch zu, sie wussten, dass er manchmal scheiße zu Leuten war und sich komisch beschissen verhalten hat, Leuten gegenüber. Haben das aber durchgehen lassen, Auge zugedrückt, vielleicht auch, weil er der Bruder ist und bestimmt auch Freund der anderen. Trotzdem entschuldigen sie sich jetzt dafür, auch wenn sie wissen, dass es dafür keine Entschuldigung gibt. Sie wussten nichts vom Ausmaß des Verhaltens. Und tatsächlich haben Parkway Drive davon erst erfahren durch Screenshots von den Gerichtsterminen und Dokumenten, die online zirkuliert sind. Sie wussten also tatsächlich offenbar nichts davon. Winston McCall betont dann noch, dass es überhaupt ein kulturelles Problem sei, ein Problem der Machtverteilung. Nicht alle Männer sind böse, betont er, aber viel zu viele Frauen leiden darunter, dass viel zu viele Männer scheiße sind.
Ja, vorbildlich geklärt, würde ich sagen. Also wenn das alles so ist wie dargestellt, finde ich, das haben sie mal wieder toll gemacht. Natürlich auch übel, dass jetzt gerade eine solche Band, die ja immer so eine weiße Weste hatte quasi, damit beschmutzt wird. Aber am Ende können sie halt nichts dafür.
Passiert ja immer den Bands mit der weißen Weste, weil schmutzige Westen, da fällt das nicht auf. Da ist es egal.
Ja.
Und ja, es ist beschissen, dass das gerade ihnen passiert. Ich glaube ihnen, dass sie nichts von dem Ausmaß wussten. Trotzdem stehen sie online jetzt natürlich im Kreuzfeuer auch ihrer Fans, die Zweifel daran haben, dass sie wirklich von nichts gewusst haben oder dass sie ja sogar zugeben, hier, der Typ war scheiße zu Leuten, trotzdem habt ihr ihn weiter angestellt. Warum gut, das denn?
Das kann aber auf Tour, ja, und ich sag mal so, auf Tour ist es halt auch eine extreme Situation. Da können, also ich weiß jetzt nicht, was da genau passiert ist, was es heißt, sich da scheiße aufzuführen, aber ich sag mal, auf Tour ist das so eine extreme Situation, da kann man sich auch mal scheiße aufführen. Das ist dann nicht cool. Aber es ist vielleicht verständlich.
Ja, ja. In diversen Foren melden sich jetzt andere Fans auch, dass der Typ sie auch mal angemacht haben soll oder auch irgendwie zu ihnen entweder scheiße war oder sie beobachtet haben, dass es zu Leuten scheiße war am Merchandise-Stand und dann kamen aber junge Teenager-Mädchen, zu denen war er wieder besonders freundlich, was dann auch eine komische Beobachtung ist. Das ist jetzt Dinge, die halt im Internet behauptet werden. Da wird genauso was dran sein wie an dem, was Parkway Drive sagen, dass sie nichts von dem Ausmaß wussten und sie alles dafür tun, das jetzt wieder gut zu machen und hoffentlich auch in Zukunft mehr auf sich und auch auf ihr Umfeld noch achten werden. Und Winston McCall ruft auch dazu auf, dass jeder das tut, dass jeder auf seine Kumpels, auf seine Freunde schaut und auch mal schwierige Fragen zu stellen, wenn man Dinge beobachtet, die einem komisch vorkommen.
Das ist in der heutigen Zeit wohl nötig und angemessen.
Ja, somit haben wir einen kleinen Fernandez-Ulmen-Skandal auch in der Metal-Szene.
Schon wieder Australien übrigens.
Tatsächlich, wir haben mit Australien angefangen und enden diesen News-Time mit Australien. Und kommen dann zu den Albenveröffentlichungen des heutigen Tages, die nicht aus Australien kommen.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Und in dieser Woche beschäftigen wir uns mit der neuen Platte von Black Label Society, der Band von Zakk Wylde, den man ja insbesondere aufgrund seiner Rolle als Gitarrist von Ozzy Osbourne kennt. Da ist der Ozzy schon wieder.
Auch schon mal.
Der Kreis schließt sich. Ja, neben diesem Engagement, das ja 1987 bereits begann und mit einigen Unterbrechungen bis zuletzt andauerte, betreibt Wylde aber auch eigene Bands, diverse. Black Label Society ist die wichtigste und bekannteste davon. Stilistisch ist die Gruppe ziemlich breit aufgestellt. Wir bewegen uns hier irgendwo zwischen Heavy, Groove und Doom Metal, Hard und Southern Rock. Aufgrund der optischen Anmutung fällt hier auch mal der Begriff Biker Metal, wobei das natürlich jetzt kein echtes Genre ist. Auch klar. Los ging es.
Die Viking Metal sehen aus wie Wikinger und singen über Wikinger, aber welche Musik machen sie eigentlich?
Ganz genau. Los ging es in jedem Fall im Jahr 1998 mit dem Debütalbum Sonic Brew. Seitdem bringt Wylde mit unterschiedlichen Mitgliedern regelmäßig neue Werke hervor, zuletzt Doom Crew Inc. von 2021. Bei dem nun erscheinenden Engines of Demolition handelt es sich um das bereits 12. Album der Truppe, die aktuell neben Wylde als federführenden Gitarristen, Sänger und Pianisten aus Bassist John DeServio, Gitarrist Dario Lorina und Schlagzeuger Jeff Fab besteht.
Und das gute Stück Engines of Demolition beginnt mit dem Song Name in Blood und ersten recht gefühlvollen Takten. Dieses Grundfeeling wird auch in dem Song beibehalten, auch wenn die Gitarren ganz schnell heavier werden. Da hat man dann Härte, Groove und Seele, alles fließt zusammen, alles drückt nicht nur, es fließt regelrecht. Der Song hat außerdem deutliche AC/DC-Anklänge, gerade in den ersten Momenten und in diesen gefühlvollen ersten Takten und eben in Sachen Gitarre und Rhythmus. Gesanglich erinnert Zack total an Ozzy Osbourne, vielleicht eine Mischung aus Prägung und Wunschdenken auch des Hörenden und dass man Zack mittlerweile einfach so eng mit Ozzy verbindet, aber er erinnert super häufig daran und das wird auf dem Album immer wieder offenbar, auch in Gatherer of Souls, wo es düsterer, treibender, marschierender zugeht, ein richtig zähflüssiger Song auch und Zack singt da immer wieder All Right Now, was natürlich auch an Ozzy erinnert.
Oh, ich habe alles auch so aufgeschrieben.
Ja, super. Da sind wir uns mal einig. Überhaupt right ein offenkundig Black Sabbath-artiger Song, dieser Gatherer of Souls. Erst recht noch im melodischen, fast sakralen Part, ungefähr in der Mitte, kurz vorm Solo. The Hand of Tomorrow's Grave ist noch gedrosselter und deshalb aber nicht weniger heavy. Und das ist so ein richtiger Doom-Southern-Groove-Metal-Zusammenfluss. Und immer wieder schälen sich dabei aber schöne Melodien heraus. Die sind aber tatsächlich eigentlich nur Verzierung, weil im Zentrum steht bei Black Label Society immer Riff, Rhythmus und Rums. Above and Below ist dann auch ein Song, der klingt einfach super nach Ozzy-Solo-Material. Mal heavy und zäh, mal symphonisch und traumwandlerisch. Andere Songs fühlen sich an wie moderne Metallica-Songs in Sachen Groove und angerockter Härte. Und dann gibt es natürlich noch auf diesem Album sehr stark vertreten die Balladenfraktion. Da gibt es den Song Better Days and Wiser Times und Back to Me, auch mit Akustikgitarre, die mal harfenzart sogar gespielt wird. Melancholische Rockballaden mit Harmoniegesängen, viel Schmalz und Sehnsucht. Das ist wirklich Southern Rock wie von Lynyrd Skynyrd. Broken Pieces ist dann eine Powerballade, dramatisch, melodisch, aber kraftvoll. Und abschließend wahrscheinlich der wichtigste Song des Albums, Ozzy's Song heißt das gute Stück. Eine super Herzschmerz-Akustik-Ballade über die Freundschaft und den Abschied von Ozzy mit so schönen Zeilen wie The skies may cry, but I'll be holding on, enjoy the ride und I couldn't ask for more. Im wahrsten Sinne das Herzstück des Albums, dem man die Überschrift geben könnte. Auch Motorradfahrer haben Gefühle.
Oh, toll. Ja, ein Album mit echt einigen Anspielungen. Also du hast ja schon gesagt, Name in Blood.
All dieses, right now.
Nee, das ist der nächste. Oh. The Name in Blood mit dem AC/DC Hellspells Gitarrenintro.
Ja, genau.
Es ist Hellspells, oder?
Ja, ja.
Also es ist 1:1 Hellspells eigentlich.
Es ist sehr nah an dem, den man kennt und liebt.
Eine Hommage, keine Kopie, eine Hommage. Ja, und wie so oft wundere auch ich mich auch diesmal darüber, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter getan, wie deutlich Zack Wilds Stimme an Ozzy Osbourne erinnert.
Also doch nicht schon immer so deutlich.
Oder? Vielleicht nicht, aber vielleicht denkt man das jetzt auch nur, ich weiß es nicht so genau. Es ist erstaunlich, aber es fällt natürlich kurz nach Ozzys Tod besonders auf. Name in Blood gefällt mir in jedem Fall gut als Opener. Der Track stapft motiviert und knarzend voran, beinhaltet aber auch so ein bisschen Wehmut und ein schönes Gitarrensolo natürlich. Gatherer of Souls rifft doomig brüllend vor sich hin und birgt diesen, wie du ihn auch schon genannt hast, diesen schönen Ausruf, der an Ozzy erinnert, All Right Now. Auch hier natürlich fetziges Solo, das gehört natürlich auch zu den Königsdisziplinen von Wild, wobei er das stets songdienlich umsetzt und jetzt niemals so als reinen Show-Off dabei hat. Erneut zu hören in The Hand of Tomorrow's Grave, dass er haben voranschreitet. Also zu Beginn des Albums klingt hier alles sehr dicht, also so eine so ein Bollwerk fast schon. Eine gelungene Atempause gewährt jedoch Better Days and Wiser Times, diese zurückgenommene erste Lagerfeuernummer, die auch noch so Chöre und eben große Gefühle im Gesang offenbart. In der Folge geht es dann intensiv brodelnd weiter. In The Gallows kommt dann noch Cowbell-Einsatz dazu, das ist auch ganz witzig. Generell ist es eine wahre Freude, welch einnehmende und dichte Stimmung Wild da mit seiner Gitarre erzeugen kann. Above and Below schwankt dann so zwischen den Polen, also mal packend, mal sacht. Back to Me punktet mit wehmütiger Western-Gitarre und unter die Haut gehendem Gesang. Zu Lord Humongous kann ich vielleicht noch die Info liefern, dass sich der Titel auf einen Bösewicht aus dem Film Mad Max 2, der Vollstrecker, bezieht. Und genauso wuchtig stampfend klingt das Stück auch. Ja, und dann natürlich Ozzys Song, du hattest es erwähnt. Der Song berührt ganz ehrlich, grenzt natürlich hart an Kitsch, aber hey, wenn es einer darf, dann doch wohl Zach Wild, dieser bärtige Hühner, der uns hier einmal mehr mit seiner tiefgreifenden Emotionalität überrascht. Ich finde, Angels of Demolition ist ein Album, das von ja, tollen handwerklichen Fähigkeiten und auch ehrlichen Emotionen lebt und sich in der Hauptsache auf zwei Marschrichtungen versteht. Bei einzelnen Songs stört das natürlich nicht, es fällt aber auf, wenn man das Werk mehrmals am Stück hört. Dann klingt nämlich durchaus einiges ziemlich ähnlich. Mhm. Davon abgesehen, echt eine schöne Scheibe. Ich schätze, das wird den meisten Leuten auch gar nicht unbedingt auffallen. Grundsätzlich glaube ich, Zach Wild bringt sich hiermit als ja, Black Sabbath-Nachfolger bzw. Ersatz in Anführungsstrichen in Stellung.
Ja, auch wenn das in den Fußstapfen geht ja schon weiter zumindest.
Ja, ist natürlich auch gar nicht möglich.
Ja, aber ja, ich finde tatsächlich auch, manche Riffs ähneln sich schon arg und manche Songstrukturen, das ist total so. Aber es ist einfach so eine Grundcoolness, dass das einfach abperlt und das Album als Ganzes tatsächlich überzeugt und Laune macht.
Hat ja auch die Metal Hammer Jury überzeugt, ist nämlich das Album der Ausgabe im aktuellen Metal Hammer.
Genau, unser Album des Monats und Teil eines Black Label Society Rundumschlags, den wir euch bieten. Und zwar neben Review und Soundcheck-Sieg in unserer aktuellen Ausgabe haben wir natürlich auch mit Zach Wild hier in Berlin gesprochen, bringen also ein ausführliches Interview zum Album in unserem Magazin, sowie haben wir Zach Wild abgepasst und waren mit ihm im Plattenladen und waren Vinyl shoppen mit dem Guten. Und der hat da ein paar, ich sag mal, überraschende Teile rausgezogen. Mit Mariah Carey als erste Anlaufstelle habe ich nicht gerechnet. Die hat auch nicht behalten, aber er hat trotzdem sehr interessante Sachen behalten und interessante Sachen gesagt, auch zu den Platten, die er dann nicht mitgenommen hat. Auch das wird im Heft ausführlich erzählt. Außerdem seht ihr es im Video ganz frisch auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf metal-hammer.de. Und ja, dann könnt ihr auch noch das neue Album Engines of Demolition abstauben. Als Abo-Prämie. Neue Abonnenten können sich darüber freuen. Checkt das unter metal-hammer.de/abo.
Ja, schöner Rundumschlag. Empfehlenswert in allen Teilen.
Und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass heute viele weitere Alben erscheinen. Reviews dazu findet ihr auch bei uns im Magazin, selbstverständlich. Da sind unter anderem mit dabei das neue Album von Myrat, Wilderness of Mirrors, Power Paladin mit Beyond the Reach of Enchantment, ein Zuckerstück für Power-Metal-Fans. Ich hatte ein bisschen hammerförmige Herzen im Auge, als ich das gehört habe. Black-Metal-Fans freuen sich über Winter Filleth und The Unyielding Season. Und dann gibt es noch die Thrash-Metal-Newcomer Zerre mit Rotting on a Golden Throne und Hellripper mit Koronach. Das unter anderem findet ihr in der aktuellen Metal Hammer-Ausgabe.
Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten Rubrik.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast-Interview.
Im Interview dieser Episode widmen wir uns der noch relativ neuen Metal- bzw. Trancecore-Band Samurai Pizza Cats aus Castrop-Rauxel, die aktuell mit ihrem zweiten Album Press Start aufwarten und ja zu den Hoffnungsträgern im, ich nenne es jetzt mal, Spaßsektor zählen. Sänger Fabian Fischer stellt uns seine Band hier mal vor. Ja, lieber Sebastian, Samurai Pizza Cats existieren seit 2021. Glückwunsch also zum 5-Jährigen. Bitte stell uns doch deine Band mal kurz vor, damit unsere Hörer euch besser kennenlernen. Wer seid ihr? Wie arbeitet ihr zusammen? Welche Höhe und Tiefpunkte habt ihr bereits erlebt? Und welche Mission oder Vision hat denn eure Band?
Vielen herzlichen Dank zum Jubiläumsgruß. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal im Ansatz so auf dem Schirm gehabt, weil die letzte Zeit so gerannt ist einfach. Es ist so viel passiert, es ist so crazy. Und ja, kurze Vorstellung. Also, ja, wir sind die Samurai Pizza Cats, ne? Ich glaube, wir stehen für so ein bisschen Chaos, eine ordentliche Prise Humor und das alles verpackt mit einem ordentlichen Augenzwinkern. Und ja, das Schöne ist, wir kennen uns halt alle schon ein paar Tage. Daniel kenne ich jetzt in diesem Jahr seit knapp 20 Jahren. So gruselig, wie das klingt. Den Stefan, den kenne ich jetzt, seit, ich glaube, 2018 und den Robin seit 2014. Also alle zusammen irgendwie in diesem, typischen, wir hängen zusammen ab und sind Freunde-Ding, keine unbeschriebenen Blätter, sag ich mal. Und Robin jetzt ja seit kurzem dabei, davor war der Cheech am Start, der hat aber so ein paar private Dinge, die er für sich so auf seine Bucketlist geschrieben hat, die ihm jetzt einfach sehr, sehr wichtig waren und wo wir auch gesagt haben, hey Bruder, da stehen wir dir nicht im Weg. Und deswegen, genau, kam dann Robin mit ins Boot. Aber wie gesagt, wir sind da auch schon super lange verknüpft. Und ja, wie arbeiten wir zusammen? Also ich sag mal so, mal koordiniert, mal eher chaotisch. Ich glaube, alle, die uns auch privat kennen, wissen, dass wir immer relativ klare Ziele vor Augen haben, wenn wir etwas planen, was wir umsetzen wollen, aber auch, sehr gut darin sind, nicht zwingend Dinge zu verchecken, aber sich dann in manchen Gedankensträngen halt so zu verwirren oder zu verknoten vielmehr, dass man, sich an manchen Ecken und Kanten vielleicht das Ganze hätte auch einfacher machen können, aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht so ein bisschen das Chaos suchen würden und dementsprechend sind wir da eigentlich immer am Ball, irgendwas absolut Bescheuertes zu machen und es umzusetzen. Zu sehen auch in unseren Musikvideos, würde ich sagen. Thema Mission beziehungsweise Vision. Es ist eigentlich witzig, dass Samurai mal angefangen hat vor 5 Jahren, wie du gerade schon sagtest, nach der Devise, ey, lass mal einen Song rausbringen, den packen wir dann auf YouTube und so und dann gucken wir mal. Und am Ende des Tages hat sich da eine Dynamik auch intern entwickelt, dass man immer gesagt hat, boah, irgendwie ist das cool und cooler, als wir erwartet haben. Lass mal weitermachen, lass mal geil machen. Und das ist irgendwie so immer unser oberstes Credo gewesen, die letzten Jahre, immer zu sagen, ey, das ist schon cool, aber das geht noch ein bisschen cooler. Lass mal geil machen.
Samurai Pizza Cats klingt ja erstmal lustig. Der Name stammt von einer Anime-Serie aus den 90ern. Welche Verbindung hast du dazu und warum hast du deine Band denn danach benannt?
Boah, eine direkte Verbindung zu dem Namen gibt's eigentlich nur in einem einzigen Sinne. Samurai sind einfach unfassbar cool. Jeder liebt Pizza, außer Pizza Ananas. Und Katzen, Alter, wer mag keine Katzen? Ich meine, die sind launisch, die sind chaotisch, genauso wie wir, aber Katzen sind halt schon süß, ne? Kannst du nichts gegen sagen.
Ihr stammt ja aus der Electric Callboy-Stadt Castrop-Rauxel, habt eine gemeinsame Geschichte und mit Daniel ja auch ein gemeinsames Mitglied. Auch musikalisch werdet ihr gerne miteinander verglichen. Wie sieht denn die Verbindung zwischen euren beiden Bands genau aus und wie viel habt ihr aktuell miteinander zu tun? Wie dürfen wir uns denn die Musikszene in Castrop-Rauxel generell vorstellen? Was ist da im Wasser und welche Möglichkeiten haben Bands wie eure dort?
Lustige Frage, vor allem mit dem, was ist da im Wasser? Ja, wir kennen uns halt lange. Also ich kenne die Jungs rund um Electric Cowboy und auch Daniel halt vor allem, wie gesagt, knappe 20 Jahre fast. Oder es sind 20 Jahre tatsächlich. Ich meine, ich war 14 oder 15, als ich Daniel kennengelernt habe. Und haben da schon zusammen in dieser ganzen Vorgruppierung alias Her Smiling Grief zusammen Musik gemacht und haben den Kontakt einfach zueinander nie so zu 1000% verloren. Ne? Also es ist natürlich schon so, dass man sich insgesamt wenig sieht, umso schöner ist es, wenn man sich dann sieht und Zeit miteinander verbringt. Auch so einfach in diesem, Freundes- und Bekanntenkreis vielmehr. Aber natürlich aufgrund der, ich sag mal, Werdegänge und Situationen ist es natürlich alles auch zwischenzeitlich einfach ein bisschen schwierig, das zeitlich so auf die Kette zu kriegen. Ne? Aber umso schöner sind ja die Momente, die man miteinander hat, miteinander teilt, sich auch bei einer Show sieht oder so. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr coole Dynamik. Allgemein zu Castrop kannst du sagen, ey, das ist so krass, was sich hier über die letzten Jahre und Jahrzehnte einfach irgendwie entwickelt hat. Also deswegen, das trifft, glaube ich, ganz gut mit dem, was ist da im Wasser. Weil irgendwie, als ich schon, ich sag mal so 12, 13, 14 Jahre alt war, lernte man Leute kennen, kannte Leute, Freunde, die sich dann mit dieser ganzen Metalcore-Szene irgendwie so vertraut gemacht haben, die dann gefühlt zu unserer Zeit hier rüber geschwappt ist. Und was sich halt daraus über die ganze Zeit entwickelt, ist einfach unfassbar krass. Ne? Also, dass auch generell so eine Musikrichtung mittlerweile sich so etabliert hat, dass es ja wirklich, ja in Anführungszeichen, über die Jugendzentren weit hinaus bis in die Arenen geht, ist halt einfach unfassbar cool, dass sich das so entwickelt hat, weil das einfach eine Musikrichtung ist und ein Genre ist, das natürlich immer so eine Audienz verdient hat, es aber anfangs ja wirklich sehr schwer hatte, aber Gott sei Dank sich durchgefummelt hat. Und das finde ich wirklich unfassbar geil.
Am 27. März veröffentlicht ihr euer zweites Album Press Start. Wie kam denn der darauf zu hörende Stil zustande und warum ist genau das euer Sound? Was hat euch dazu inspiriert und was beeinflusst euch bei eurem Schaffen generell?
Ja, ganz genau. Am 27.3. kommt unser Album, alias Press Start. Und warum ist das genau unser Sound? Ey, das ist eine super schwierige Frage, weil wenn uns eine Sache ausmacht, ist es, dass wir die Art und Weise von Musik machen und Songs so produzieren, wie wir sie fühlen und wie wir da Bock drauf haben. Und zu dem Album ist zu sagen, dass jeder Song für sich einen komplett eigenen Vibe hat und, was ich persönlich sehr cool finde, was wir umgesetzt haben zusammen mit Danny, ist, dass in Bezug auf das Artwork jeder Song quasi ein Level, eine Stage ist und jede Stage hat seinen Main Character. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns im kreativen Schaffensprozess halt so ein bisschen ausmacht, dass wir viele Dinge, wenn wir anfangen daran zu arbeiten, dass sie wachsen. Also wir lassen Ideen wachsen, sitzen hier im Studio, lachen uns kaputt oder manche Brainstorm-Klamotten, wie man manche Dinge auch videotechnisch umsetzen könnte. So, was sind halt so die ersten Ideen, wenn das erste Mal der Riff quasi dir ins Gehör geht und darüber einfach reden und dann, ja, nimmt das so seinen Lauf, ne? Dann wird das hier quasi wie so ein Gesprächsrundenballspiel. Jeder wirft mal eine Idee in den Raum und schlagartig hast du da so ein Videokonzept wie bei Fear No Slice und hast einen Haufen Aliens, das schunkelt um der Pizza an und das steht.
Ja, unterhaltsamer, moderner Party-Metal wie eurer ist aktuell schwer angesagt. Warum ist das denn in deinen Augen so? Was macht diese Art von Musik für das Publikum so anziehend und interessant?
Boah, das ist super schwer zu sagen. Also ich finde einfach immer, es ist halt nicht nur die Musikrichtung, die das ausmacht, sondern auch der Vibe, der einfach mittransportiert wird, sei es durch die einzelnen Charaktere einer Band oder sei es durch das, wie man es auch visualisiert und wie man auch einfach zu den Leuten und in sich halt auch ist und sich einfach auch insgesamt zeigt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und guck dir mal ganz viele von solchen Bands an und da ist es doch einfach wirklich so, nehmen wir das Beispiel EC. Wer liebt nicht Kevin und Nico und wie sie zusammen sind? Das ist der Hammer. Es ist einfach der absolute Hammer. Das sind zwei super tolle Menschen, auch insgesamt. Und ich glaube, dass sowas ganz, ganz viel einfach ausmacht. Ne? Dieses, man hat das Gefühl, auch wenn man zu so einer Show geht, insgesamt, dass man denkt, ey, die kenne ich schon seit Jahren. Das ist ein Haufen von Freunden und das ist einfach richtig geil, was man hier für eine geile Zeit zusammen verbringen kann. Ja, ich glaube, das ist einfach das, was einfach generell auch dann solche Shows und die Musikrichtung generell zusammen ausmacht.
Jawohl, das war Sebastian Fischer von Samurai Pizza Cats, deren Zweitwerk Press Start erscheint am heutigen Freitag. Und ja, wir sind gespannt, was wir von dieser Band sowie generell aus Castrop-Rauxel noch alles erwarten dürfen.
Ich möchte noch die sinnlose Information loswerden, dass Samurai Pizza Cats als japanische Serie so einen ähnlichen Namen auch im Original hat, aber wenn man den Originalnamen auf Englisch übersetzt, heißt der Cat Party Ninja Legend What the Heck.
Geil, das wäre auch ein guter Bandname.
Äußerst. Vielleicht die Tribute Band, die in 5 Jahren gegründet wird für die Samurai Pizza Cats.
Man könnte auch eine Band einfach nur What the Heck nennen. Wäre auch witzig.
In der Tat. Oder WTH. Cat Party Ninja Legend. Mit dem ersten Album What the Heck.
In jedem Fall hört mal rein, was die Kollegen aus Castrop-Rauxel so anstellen. Da ist ja im Moment wirklich einiges los, einiges am Brodeln und wir sind gespannt, was da noch so alles kommen wird. Ja, und am Schluss wollen wir noch einen Ausblick wagen in die nächste Episode, wie gewohnt. Die erwartet euch bereits in einer Woche, wie ihr mittlerweile wisst, also am 3. April. Dann wieder mit allem, was in den letzten Tagen in der Szene passiert ist, unserem Album der Episode sowie einem Interview mit Produzent Christian Kohle, der uns die Ende April in Berlin stattfindende Metal-Fachmesse Metalcon vorstellen wird.
Genau, am 3.4. hören wir uns also wieder. Ihr wisst, das ist Karfreitag. Trotz Tanzverbot werden wir euch dicke Eier mitbringen und selbstverständlich
Maximum. Auf Wiederhören.